Börsenradio Network AG. Der Kommentar.
Nicolas Kreuz, Invios, Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung.
Und der Wissende Psychologie und Börse und Anlagenstrategien. Sie wissen nicht, was ich frage. Ich würde mit Ihnen einfach ganz simples Bingo-Spiel machen. Ich nenne Ihnen Begriffe und Sie nennen uns Ihre Meinung zu Aktien, Strategien und Markteinschätzungen. Starten wir mit Bitcoin, Kryptowährungen. China und die Regulierung. China verbietet das Bitcoin-Mining. Türkei will es auch verbieten. Für Venezuela ist es anders für die Bürger dort. Bitcoin ist dort eine monetäre Notwährung gegen die Willkür des Staates geworden. In El Salvador ist das jetzt gesetzliches Zahlungsmittel Bitcoin. Was ist das? Ist das eine Anlageklasse? Ist das eine Währung? Was ist Bitcoin?
Ist eine Anlageklasse.
Warum? Würden Sie Ihr Gehalt in Bitcoin sich auszahlen lassen?
Definitiv nicht. Deshalb ist es für mich auch keine Währung, weil es keine Wertaufbewahrungsfunktion in der Form aufweist. Keine Werterhaltungsfunktion. Wir sehen diese hohe Volatilität in allen digitalen Währungen, vornehmlich natürlich in den Top 5. Ich hatte Anfang diesen Jahres schon mehrfach mich zum Bitcoin-Kurs auch ausgelassen. Es gibt so wesentliche Funktionen, auch diese eingeschränkte Tauschmittelfunktion, sodass ich das nicht zu einer Geldart oder zu einer Währung hochstilisieren würde. Es ist aber eine Asset-Klasse, eine Anlageklasse mit hohem Risikopotenzial und mit einer hohen einhergehenden Volatilität und vor allen Dingen vielen exogenen Variablen, die wir bisher noch gar nicht einschätzen können. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass sich keine Notenbank dieses Steak vom Teller nehmen lässt. Digitale Währung, Sie haben es gerade angesprochen, China hat den Pilotprojekt, man spricht schon lange drüber, letztes Jahr ist das Projekt Libra eingefroren worden, nachdem Mark Zuckerberg in Europa hier auf Granit gebissen hat, nach Rücksprache mit diversen politischen Instanzen, also auch mit den Notenbanken. Ich glaube, dass wir dort durchaus einen Trend zur Liberalisierung und Entkriminalisierung bekommen und die Notenbanken als Platzhirsch dort auftreten werden. Und dann ist es eine Assetklasse, die vielleicht dann auch als eine Währung fungieren kann mit den Wertaufbewahrungstauschmittel und weiteren Funktionen.
Haben Sie Kunden, die Bitcoin wollen?
Diverse Anfragen, aber aus einer bestimmten Zielgruppe. Und zwar vornehmlich aus einer sehr jungen Generation, die mit Reddit groß geworden ist, mit Meme-Aktien, die erste Börsenerfahrung in diesem Jahr gesammelt haben. Und durch die expansive Geldpolitik und diese faktisch irrationalen Stimuli sind natürlich auch Preisblasen entstanden und die Erfolge, die man dann irrational auf sich bezieht, auf seine Anlageentscheidung und nicht dem allgemeinen Datenkranz zurechnet. Diese Menschen sind momentan sehr spekulativ, ich würde mal sagen klassisch konditioniert und haben sich insbesondere auch Bitcoin und Litecoin und Dogecoin und wie sie alle heißen, letzten Endes auch sehr stark geöffnet und fragen danach.
Es gibt ja auch eine neue Kryptokunst. NFT-Token nennen sich diese Tokens. NFT ist ja die Abkürzung für Non-Fungible Token, also zu Deutsch ein nicht austauschbarer Token. Damit werden zum Beispiel Bilder verschlüsselt, also JPEGs. Selbst das altehrwürdige britische Auktionshaus Christie's versteigert mittlerweile NFT-Kunst, NFT-Art, NFT-Bilder. Und das teuerste NFT-Bild ist quasi ein JPEG, das ist mittlerweile 69 Millionen Dollar wert. Kann man sowas auch als Anlageklasse sehen? Eine Geldaufbewahrung?
Also der Kunstmarkt, ich hatte gerade heute vor unserem Interview mit jemandem gesprochen, der auf der Anbieterseite ist. Dort wurde mir ein Kunz für 16 Millionen angeboten. Ich habe freundlich abgewunken für unsere Kunden, weil auch das gilt für den generellen Markt, obwohl er hochinteressant ist. Es fehlt die Fungibilität, die Tangibilität, also die Liquidierbarkeit. Und solange etwas nicht kurzfristig auch wieder veräußerbar ist, ist man Spielball auch einer wie auch immer gearteten Preisentwicklung. NFTs sieht man, man würde es gerne immer so ein bisschen in die Richtung Nerd, der technologieaffinen Menschen sortieren. Ich finde es eine begrüßenswerte neue Innovation. Innovationen sind immer gut. Ich würde es aktuell in Richtung auch der Specs definieren. Das heißt, sind Spekulationsauswüchse von diesem exogenen Datenkranz, den ich gerade erwähnt hatte, Vielleicht sind das schon die ersten Anzeichen für eine Übertreibung an den Märkten, um dann vielleicht auch eine nächste Konsolidierung vielleicht zu erwarten. Grundsätzlich ist Kunst eine schöne Assetklasse. Die fehlende Fungibilität, Tangibilität lässt es aber nicht zu, dass man sie wirklich als eine ernsthafte Assetklasse für UCITS-konforme Investmentfonds oder für diskretionäre Vermögensverwaltungen einplanen könnte. Sie ist schön unkorreliert und man erfreut sich auch an diesen Dingen, aber die fehlende Liquidität bzw. schnelle Liquidierbarkeit lässt das in den jetzigen Situationen schwierig erscheinen. EFTs haben jetzt mal einen Innovationsschub gebracht. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Es wäre begrüßenswert und dann könnte man das auch noch viel, viel weiter denken in Richtung Oldtimer, goldenen Uhren und viele andere schöne Assetklassen, die wir derzeit noch gar nicht in bestimmten Vermögensformen bei bestimmten Instrumenten auch nicht nutzen können.
Werden wir etwas konkreter. China. China ist auf dem besten Weg, bis 2030 die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Dennoch sind chinesische Aktien in globalen Indizes nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Ja, der Anteil ausländischer Investoren an chinesischen A-Aktien ist ja bislang wirklich gering. Was passiert gerade in China mit den China-Aktien Tencent, Alibaba und Co.? War das ein kleiner Crash oder werden wir vielleicht sogar noch einen zweiten Crash sehen?
In der Tat, wir sehen seit die BOC, also Bank of Japan, beziehungsweise, Entschuldigung, Bank of China, nicht Japan, die BOI, dass seit die Notenbank in China den Markt reguliert, und zwar mit einem etwas restriktiveren Gangart, dass das Momentum nachgelassen hat. Das kann man an allen großen Indizes erkennen, Shenzhen, Shanghai, Hongkong. Wir haben aber auch eine Situation, dass sich die Deregulierung fortsetzt. Und gerade justamente heute ist BlackRock mit einer Information rausgegangen, dass sie zukünftig auch ETFs in China auflegen und für den globalen Markt dann auch zur Verfügung stellen. Und das ist nun mal der Platzhirsch mit iShares, sodass wir dort eine weitere Öffnung dieses Marktes sehen. Das ist auch sicherlich notwendig, wenn man schaut, wie die börsenkapitalisierungsgewichteten breiten weltweiten Indizes China und überhaupt Asien untergewichtet haben. Das trägt nicht mehr dem weltweiten Wachstum Rechnung und führt dann letzten Endes ja auch zu einer breiteren Diversifikation. Das, was Sie mit Alibaba, Tencent etc. ansprechen, sind Einzelunternehmensrisiken, die Sie grundsätzlich haben, nicht nur in asiatischen Werten. Hier sind durch Fehlartikulation, durch Missmanagement oder eben halt auch durch exogene Schocks, durch Eingreifen von Regierungen, ein negativer Impact einfach entstanden, dass sich diese Börsenkurse jetzt temporär mal in Richtung Süden entwickelt haben. Grundsätzlich ist dieser Markt nicht zu unterschätzen. Es ist unserer Definition nach einer der 5 Megatrends, dass die Kapital- bzw. die Mittelzuflüsse weiterhin Richtung Osten gehen und sich aus den saturierten Märkten weiter auch rausbewegen hin zu den Emerging Markets. Und China würde ich definitiv auch nicht mehr zu den Emerging Markets zählen. Wir sehen das ja auch in der politischen Entwicklung, gerade in Amerika, auch von Herrn Biden. Und wenn man auch grundsätzlich den Volkswirten und Auguren Glauben schenken darf, die Zukunft extrapolieren, dann sehen wir doch auch ganz deutlich, dass China und Indien noch in diesem Jahrzehnt aller Voraussicht nach zumindest die erste Position Nordamerikas streitig machen wird, was das BIP anbelangt.
Ja, die Dekade Chinas hat begonnen. Ist das jetzt eine Chance, chinesische Aktien nachzukaufen?
Eindeutig ja.
Sie sprachen Megatrends an. Sie hatten es durchnummeriert. Was sind denn Ihre 5 wichtigsten Megatrends, die Sie Stand heute sehen?
Dazu ist zu zählen der Wandel, der Demografiewandel. Wir werden alle älter und damit einhergehend auch wird die Nachfrage nach Präparaten im Bereich Gesundheitssektor, Medikamenten größer werden. Wir haben den Technologiewandel als zweiten großen Wandel. Wir erleben das alle tagtäglich, also auch durch die Pandemie noch forcierter gesehen. Der dritte ist der Klimawandel, den man auch mittlerweile nicht mehr wegdiskutieren kann und all die Verquickung damit, den vierten Wandel angesprochen, der Richtung von West nach Ost, was die Kapitalströme anbelangt. Und der letzte ist quasi die Urbanisierung. Das Schöne am Menschen ist ja, in Teilen durch seine Irrationalität ja auch vorausschaubar ist. Und wir neigen, wir Menschen, je mehr wir auf diesem Planeten werden, dazu, dass wir uns immer enger wie eine Herde Tiere zusammenführen lassen. Wir suchen die Nähe der anderen in solchen unsicheren Zeiten. Wir sehen, dass die Städte immer größer werden. Die großen Städte werden zu Megacities und Gigacities zusammenkommen. Man sieht es gerade in Asien auch. Und wir werden das als ein globales Phänomen auf der Welt auch weitersehen. Und damit einhergehen natürlich auch die Investitionschancen in Infrastrukturprojekte, in alles, was die Abfallwirtschaft anbelangt, Smart Grid etc. Das sind die fünf Megatrends.
Diese Gigacities, was Sie ansprechen, aber nur nicht in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass bei uns eigentlich genau das Gegenteilige einsetzt. Nicht Flucht auf das Land, aber gerne ins Land hinein leben. Man kann ja von überall aus arbeiten.
Ja, in der Tat. Wir haben in unserer Entwicklung, was Europa anbelangt oder jetzt mal speziell national zu sehen, haben wir die Entwicklung in Teilen zumindest raus aus der Stadt. Aber wenn Sie sich die Immobilienpreise einfach anschauen, und das ist letzten Endes ja auch nur ein Indikator dafür, wie sich die Immobilienwirtschaft auch weiterentwickelt, dann sehen wir eindeutig, dass wir in den Zuzug der Städte nach wie vor auch weiterhin haben, trotz explodierender Mietpreisentwicklung oder eben halt auch der Immobilienpreise generell. Nichtsdestotrotz wird es immer eine Sorte an Menschen auch geben, die sich es leisten können, quasi innerhalb des Speckgürtels zu leben und vielleicht dann auch nur noch als Pendler, wenn überhaupt nötig, in die Stadt zu kommen. Und wir haben es ja auch durch die Pandemie erlebt, dass selbst diese Wege in Teilen jetzt auch man sich sparen kann durch den technologischen Wandel, dass wir einfach uns weiterentwickeln und es nicht mehr so darauf ankommt, dass wir zusammensitzen, sondern wir eben halt auch in kleinen Teams an unterschiedlichen Orten über elektronische Plattformen interagieren können und noch viel erfolgreicher Dinge entwickeln können, beziehungsweise den Wertschöpfungsprozess dadurch nicht behindern.
Ja, was ist mit dem Megatrend Nachhaltigkeit? Zu wie viel Prozent Ihre Investments für Ihre Kunden sind jetzt schon nachhaltig?
Also in den diskretionären Mandaten sind wir noch nicht hundertprozentig nach Artikel 6 nachhaltig. Das ist ein Adaptionsprozess. Da gilt auch kein First Move Advantage, also derjenige, der zuerst malt, kommt zuerst, sondern im Prinzip ist das ein Prozess, der jetzt Gott sei Dank begonnen hat. Der ist auch sehr begrüßenswert. Und sobald wir dort eine weiterhin so positive Entwicklung sehen, werden wir das sukzessive umwandeln. Wir haben vor, weil aufgrund unserer Investoren auch ein deutliches Bekenntnis zur Nachhaltigkeit besteht und wir das als auch ein begrüßenswertes Momentum sehen, weil die Menschen jetzt endlich auch sehen, dass man mit dem kapitalistischen System auch positive Effekte erzielen kann in Bezug auf ESG-Konformität, ESG-konforme Anlagen, um dann eben halt mittels diesem Instrument auch eine Entwicklung weiter zu befördern bzw. zu befeuern. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben vor, bis Ende des Jahres all unsere Anlagen ESG-konform auszurichten. Bei unseren Spezialfondsmandaten und bei den Investmentfonds werden wir perspektivisch im Laufe des nächsten Jahres auf 100% Nachhaltigkeit umgeschaltet haben.
Abschlussfrage. Was ist das größte Risiko für die Börsen 2021?
Eine veränderte Geldpolitik und veränderte Erwartungen, die darauf folgen. Sofern die Notenbanken ihren Bias einstellen und das gut auch betreuen, und zwar so weit beschallen, dass die Marktakteure dadurch nicht verunsichert werden und man dann über das Tapering spricht, dann ist das, wenn es gut quasi nicht persifliert wird, sondern wenn es gut betreut wird, tonalisiert wird, denke ich mal, wird der Markt darauf vorbereitet werden. Und es ist auch zwingend notwendig, wenn man sich einfach die aktuellen Inflationsdiskussionen anhört, dass wir uns darauf einstellen dürfen, dass wir in eine etwas restriktivere Geldpolitik reinlaufen. Und wenn das behutsam passiert und wir den Markt damit nicht völlig überfordern und auch erschrecken, dann ist das die größte Herausforderung, das ordentlich von Seiten der Notenbanken zu kommentieren.
Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter.